Gut, dann geht's jetzt weiter mit meinem Thema.
Also ein anästhesiologisches und intensivmedizinisches Thema, dem ich mich heute gewidmet habe und das einem immer wieder Kopfschmerzen bereiten kann, ist für mich zumindest das der Volumentherapie. Das ist eine durchaus große Herausforderung, denn schließlich wollen wir die Patientin oder den Patienten nicht überwässern, aber auch keinen Fisch auf dem Trockenen produzieren. Und was ich deswegen heute versuchen möchte, ist euch aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, die uns vor allem in der Klinik gegeben sind, um den Volumenstatus der PatientInnen besser abschätzen zu können, und zwar im Rahmen des hämodynamischen oder des erweiterten hämodynamischen Monitorings. Und dazu versuche ich euch einen Einblick über die einzelnen Parameter zu geben, die Verfahren zu erläutern und etwas Licht ins Dunkle zu bringen, wo da die Unterschiede liegen. Da das Thema wirklich keine leichte Kost ist und es auch einige Zeit uns kosten wird, das durchzuarbeiten, sage ich jetzt schon mal, ich versuche das so strukturiert wie möglich zu machen und glaube auch, dass die HörerInnen davon profitieren. Aber ja, ich habe euch das alles im Artikel auch nochmal zusammengeschrieben und da gibt es viele Leute, die da mitgewirkt haben, diesen Artikel auch noch zu verbessern. Ich fange mal an mit einem Fallbeispiel, wo das irgendwie sinnvoll sein könnte. Und zwar, ihr seid als Anästhesistin oder als Anästhesist im OP und sollt eine thoraco-abdominelle Ösophagusresektion bei einem Patienten mit einem Ösophaguskarzinom betreuen. Dieser Patient ist 68 Jahre alt und hat neben einer Gefäß-KRK und einer Hyperlipidämie keine wesentlichen weiteren Vorerkrankungen. Präoperativ wurde dem Patienten im Rahmen eines ACS-Ausschlusses, weil er eben retrosternale Schmerzen hatte, aufgrund des Ösophaguskarzinoms, auch noch zur Evaluation der kardialen Pumpfunktion eine transthorakale Echokardiographie gemacht und hier zeigte sich eine gute LV- und RV-Funktion und eine EF von ca. 60%, keine Wandbewegungsstörungen wie auch keine Klappenvizien. Und ihr versorgt dann den Patienten perioperativ mit einem thorakalen Periduralkatheter, einem Doppellumentubus, einer Arterie, einem ZVK und einem Blasendauerkatheter, so wie man das ja standardmäßig machen würde wahrscheinlich. Nachdem ihr dann in den Saal gefahren seid, wirkt sich das Aufspritzen des PDKs, was ihr kurz vorher gemacht habt. Ich habe da immer so, okay, ich fahre in den Saal, jetzt muss ich dran denken, PDK aufspritzen, damit es auch zum Schnitt wirkt. Wirkt sich das Ganze auf die Hämodynamik aus und ihr beginnt neben der Katecholamintherapie auch mit einer Volumengabe, wohl wissend, dass sich genau dieses Volumen auch umverteilen und im weiteren Verlauf im blödesten oder schlimmsten Fall zu Problemen durch aufgequollenes Gewebe, so nenne ich es jetzt mal, an der Anastomose führen kann. Und wie schätzt man nun ab, wie viel Flüssigkeit adäquat ist und wie viel Flüssigkeit vielleicht auch schon zu viel? So, und jetzt steigen wir in dieses Thema ein und dazu braucht es ein paar Erklärungen und Erläuterungen vorab. Primär erstmal Normalbereiche schwanken je nach Literaturangaben. Ich habe das versucht, so aus mehreren Quellen sozusagen zusammenzufügen, aber natürlich muss man da auch immer die hausinternen Richtwerte beachten. Zunächst ist es auch wichtig, den Unterschied zwischen indizierten und nicht indizierten Werten zu verstehen. Nicht indizierte Werte beziehen sich auf den absoluten Wert und haben dementsprechend keinen Bezug auf Körpergröße oder Körpergewicht oder andere Parameter einzelner PatientInnen. Bei indizierten Werten verhält es sich anders und zwar ist da eine Vereinheitlichung gegeben und somit auch eine optimalere Interpretation. Dadurch macht man sozusagen eine Beziehung auf den Bereich der Hämodynamik, auf die Körperoberfläche oder auch zum Teil auf das Körpergewicht und hat dadurch eine bessere Vergleichbarkeit. Oft müssen zur Bestimmung von den exakten Werten eben Körpergröße und Gewicht des Patienten oder der Patientin am hämodynamischen Monitor dafür auch eingegeben werden, damit eben dieser Bezug der hämodynamischen Parameter mit der Körperoberfläche entstehen kann. Und hier nochmal zur Erinnerung, die Formel der Körperoberfläche ist in Meter hoch 2, also Quadratmeter, die Größe in Zentimeter plus Gewicht in Kilogramm minus in Klammern 60 durch 100. Genau.
Und dann gibt's finde es super, dass das hier so gemacht wird, dass also Körpergröße und Gewicht zumindest berücksichtigt wird, weil jetzt bei unseren Perfusoren wird ja, wenn überhaupt, das Körpergewicht angegeben und da fragt man sich ja dauernd, was soll ich da jetzt eingeben? Das
Ideale oder das Reelle.
Genau.
Genau. Ja. Hier wird es eben versucht, auf beides zu beziehen. Genau. Dann gibt es noch einen Unterschied der einzelnen Verfahren der Kalibrierung. unkalibrierte Verfahren, wie zum Beispiel bei der unkalibrierten Pulskonturanalyse. Da wird das Herzzeitvolumen im Wesentlichen durch eine Berechnung aus der Pulskontur ermittelt, ohne dass eine initiale externe Kalibrierung stattfinden muss. Dabei bedienen sich die Geräte eines mathematischen Algorithmus in der Regel, in denen verschiedene Parameter wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, aber auch die Größe und das Gewicht von Patientinnen eingehen. Die Messung erfolgt dann über einen Sensor, der an das arterielle Drucksystem angeschlossen wird, und in der Regel sind dafür normale arterielle Druckmessungen ausreichend. Wir brauchen also keinen extra Katheter. Kalibrierte Verfahren hingegen, da erfolgt auch eine Messung durch die Pulskonturanalyse, die allerdings zusätzlich mit einer zum Beispiel transpulmonalen Indikatorverdünnung, hier auch Dilution genannt, daher kommt dieses Wort Thermodilution, kombiniert wird. Ja, diese Temperaturunterschiede werden gemessen und dadurch kann dann eine genauere Berechnung des Herzzeitvolumens möglich sein. Und durch dieses Verfahren können zusätzlich auch noch andere kardiale oder intrathorakale Volumina und weitere hämodynamische Parameter sehr genau bestimmt werden. Für diese Messung ist eine zentrale arterielle Druckmessung und ein spezieller Katheter, zum Beispiel eine Pico, oder eben nochmal extra der pulmonalarterielle Katheter notwendig. Um diese ganzen Dinge wirklich verstehen zu können und vielleicht auch nochmal nachschlagen zu können, wird es im Artikel auch ein Abkürzungsverzeichnis mit den einzelnen Parametern geben, die man dann einfach da auch nochmal nachschlagen kann, in Anführungszeichen in alphabetischer Reihenfolge. Also ihr müsst, wenn ihr jetzt irgendwas euch nicht sofort im Podcast gemerkt habt, könnt ihr das da einfach nochmal nachlesen.
Super, wirklich richtig gut gemacht, muss man sagen.
Weil ich auch weiß, dass das extrem viel sein wird und dementsprechend versucht einfach irgendwie das nochmal nachzulesen, was euch noch nicht ganz klar war. Und stellt natürlich auch immer gerne Fragen oder berichtigt mich, wenn ich irgendwo Quatsch erzählen sollte. Jetzt zu den Möglichkeiten, wie wir das Volumen oder den Volumenstatus eines Patienten abschätzen können. Nicht-invasive Möglichkeiten sind zum Beispiel folgende. Zum einen kennt man das Passive Leg Raise Manöver. Ja, das kennen wir alle, machen wir wahrscheinlich auch alle. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das alle so durchführen, wie es eigentlich die Literatur empfehlen würde. Grundsätzlich ist es der PLR oder das Passive Leg Raise Manöver dazu gedacht, eine Information darüber zu erlangen, wie der Körper bzw. das Herzzeitvolumen der PatientInnen auf die Volumenexpansion von ca. 300 bis 450 Milliliter venösen Blutes reagiert und ob eine Steigerung des Herzzeitvolumens dadurch erreicht werden kann. Der PLR imitiert sozusagen eine Volumen-Challenge. Hierbei ist nochmal ein kurzer Exkurs. Herzzeitvolumen berechnet sich aus Schlagvolumen mal Herzfrequenz. Ich denke, das ist allen klar. Und da gibt es jetzt relativ viele Synonyme, die eigentlich keine Synonyme sind. Und zwar wird zum Teil auch der Herzindex, also der Cardiac Index, angegeben, manchmal auch mit HI abgekürzt. Und das Herzzeitvolumen, HZV oder Cardiac Output, oder auch das Herzminutenvolumen. Sie beschreiben in der Regel alle ähnliche Dinge, aber hier denken wir auch nochmal dran, Herzindex ist ein indizierter Wert und dementsprechend hat man hierbei auch wieder die Beziehung auf Körperoberfläche. Ja, und deswegen ist es besser vergleichbar als jetzt zum Beispiel das Cardiac Output. Das wollte ich damit im Vorhinein sagen. Das wird auch im ganzen Text so sein, sodass ihr euch das einfach hier schon mal merken könnt. Der Herzindex beschreibt das auf die Körperoberfläche bezogene Thermodilutionsherzzeitvolumen. Und Herzindex wird berechnet aus HZV durch Körperoberfläche und ist in einem Normalbereich so zwischen 2,4 bis 4 Liter pro Minute pro Quadratmeter. Dies entspricht circa 60% des Herzminutenvolumens. Zur Bestimmung des Herzminutenvolumens, worüber man dann auch den Herzindex bestimmen kann, muss man zum Beispiel bei einem PAC oder auch, also bei einem pulmonalarteriellen Katheter oder auch wie bei einer Pico, ein vordefiniertes Volumen, meist so 10 bis 15 Milliliter an kalter NaCl-Lösung in den rechten Vorhof, möglichst nahe der Tricuspidalklappe wird hier genannt, injiziert werden und darauf erfolgt dann der Transport der Flüssigkeit über den rechten Ventrikel in die Arteria pulmonalis und hier findet dann eine zusätzliche Verdünnung und eine Erwärmung der NaCl-Lösung statt. Und dann kann eben circa 4 cm vor der Spitze die Temperaturmessung des Blutes mittels eines Temperaturfühlers, auch Thermistor genannt, erfolgen. Und anhand dieser Temperaturänderung, die am Thermistor gemessen wird, kann dann das Herzminutenvolumen aus der Fläche der Temperaturzeitkurve errechnet werden. Und für die Berechnung des Herzminutenvolumens mittels Pico ist es so, dass auch die Fläche unter dem systolischen Teil der arteriellen Druckkurve sowie die Form der Druckkurve, die Herzfrequenz und einem Kalibrierungsfaktor sozusagen das Ganze mit einbezogen wird und auch die Compliance der Aorta noch eine Rolle spielt. Und das Ganze kann mittels transpulmonaler Thermodilution eruiert werden. So als Normbereich für das Herzminutenvolumen ungefähr 4,0 bis 8,0 Liter pro Minute. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Passive Leg Raise. Hierbei wird kein zusätzliches Volumen verabreicht, was die Risiken eines schädlichen Volumenüberschusses durch häufige Infusionsboli und somit auch einer Volumenüberladung mit der Folge von Wundheilungsstörungen, intestinaler Paralysen, Lungenödem oder auch Perfusionsstörungen durch ein interstitielles Ödem etwas minimieren oder beziehungsweise das Risiko einfach reduzieren soll. Wenn wir jetzt den Passive Leg Raise durchführen, haben wir 5 Regeln und das Ganze habe ich euch auch als kleine Folie sozusagen verpackt, sodass man das auf einen Blick sieht. Die Startposition soll in Oberkörperhochlage in 45 Grad erfolgen, um die Sensitivität des Testes zu erhöhen. Danach folgt dann das passive Heben der Beine mittels Adjustieren des Bettes und das ist wichtig. Hierbei bleibt der Kopf gerade und die Beine werden um 45 Grad erhöht und das soll am besten ohne Berühren des Patienten oder der Patientin erfolgen, damit keine Verzerrung der Ergebnisse durch Schmerz oder Erwachen entsteht. Wenn man sich ja auch vorstellen kann, wenn man irgendjemanden, der ein gebrochenes Becken hat, das mag auch eine Kontraindikation sein, ja, aber wenn der dann Schmerzen hat zum Beispiel durch das Anheben der Beine, kann das natürlich auch zu einer Erhöhung des Herzzeitvolumens führen durch einfach Stresserhöhung in Anführungszeichen und Schmerz. Dann erfolgt die zeitreale Messung.
Entschuldigung, aber ja.
Was denn?
Geile Einschränkung, ja, ja. Du hast absolut recht.
Ja, ja. Es kommen noch ein paar andere Einschränkungen, die auch interessant sind. Gut, dann erfolgt in diesem Moment sozusagen, wenn wir das Bett adjustiert haben, eine zeitreale Messung des HZV, des Schlagvolumens oder auch weiterer Surrogatparameter. Und der Effekt muss in einem ziemlich kurzen Zeitintervall von 30 bis 90 Sekunden evaluiert werden, da danach dann die Effekte circa nach einer Minute wieder verschwinden können. Wichtig ist auch, dass das HZV sowohl vor, während als auch nach dem Zurücklagern des Patienten kontinuierlich gemessen wird und man hier einfach daran denken sollte, dass der Druckaufnehmer auch auf Herzhöhe platziert ist. Ja, also das typische Statham-Problem sollte man auch da natürlich beachten. Ja,
besonders, wenn man halt die Herzlage verändert, wie bei diesem Test, ne?
Korrekt, genau. Schmerzen, Husten, Unwohlsein oder Aufwachen des Patienten können natürlich Störfaktoren für eine adäquate Messung sein, weshalb der PLR immer besser mittels der Kippung des Bettes durchgeführt werden soll. Grundsätzlich gilt, dass das Ansprechen auf einen Volumenbolus von ca. 500 Millilitern generell als Erhöhung des Schlagvolumens oder des HZV um ca. 10-15% zu bewerten ist. Und in einer Meta-Analyse von Cavallaro et al. Zeigte sich, dass das HZV einen höheren prädiktiven Vorsagewert hat als zum Beispiel die Pulse Pressure. Sofern die Regeln eingehalten werden, kann man damit den Volumenbedarf eines Patienten oder einer Patientin relativ risikoarm im Vergleich zur typischen Volumen-Challenge, auf die ich auch noch eingehe, abschätzen. Denn hierbei, also bei der Volumen-Challenge, ist das die Flüssigkeit ja dann gegeben und kann auch mit einer Volumenüberladung dann assoziiert sein. Genau. Risiken gibt es aber auch beim PLR. Beziehungsweise auch Kontraindikationen. So heißt es in der S3-Leitlinie intravasale Volumentherapie bei Erwachsenen, dass instabile Beckenfrakturen, hohe intraabdominelle Hypertension oder auch ein erhöhter Hirndruck Kontraindikationen darstellen. Und ein weiteres Problem kann auch schon die standardisierte Durchführung sein, da zum Beispiel eine Oberschenkelamputation vorliegen kann oder eben ein kardiales Rückwärtsversagen vorhanden sein kann und dementsprechend das Ganze nicht mehr bewertbar ist. Beatmung oder Arrhythmien hingegen hatten laut S3-Leitlinie keinen relevanten Einfluss auf die Ergebnisse. Und natürlich ist diese Möglichkeit der Evaluation eher den PatientInnen auf der Intensivstation vorbehalten, da die PatientInnen im OP oft nicht einfach so hin und her gekippt werden können. Ja, das mag zwar vom OP-Tisch her gehen, aber sobald die Operation begonnen hat, ist das vielleicht den ChirurgInnen nicht so recht, würde ich jetzt mal meinen.
Ja, also wo man das tatsächlich machen kann, ist bei Sektios.
Da auf jeden Fall, ja.
Da kannst du auf jeden Fall mal sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen Beine hoch und ein bisschen Seitenlage.
Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Gut, Kommen wir zu einer weiteren nicht-invasiven Möglichkeit der Volumen-Challenge. Die hatten wir ja eben auch schon angesprochen. Hierbei wird in der Regel über einen fest definierten Zeitraum, oft so 5 bis 10 Minuten, je nach Literaturangabe, ein bestimmter Volumenbolus infundiert. In der Regel sind das so 50 bis 250 Milliliter oder 3 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und das macht man, um herauszufinden, ob eine Volumenreagibilität besteht und gleichzeitig aber auch durch die eher geringe Menge eine zu liberale Flüssigkeitsgabe vermieden wird. Eine positive Reaktion in Bezug auf das Schlagvolumen wird gemessen mittels HZV-Monitor und da wurde es positiv angesehen, wenn das Schlagvolumen um 10 bis 15% ansteigt. Laut der Studienlage reagieren nur ungefähr 50% der kritisch kranken PatientInnen positiv auf eine Volumen-Challenge, weshalb auch oft mehrere Parameter hinzugezogen werden, um das richtige Maß der Volumengabe abschätzen zu können. In der Tabelle, die ihr im Artikel findet, aus dem Artikel entnommen What is a Fluid Challenge von Kekoni et al., ich bin mir nicht sicher, wie man die ausspricht, sind ganz viele Parameter und Prädiktoren aufgeführt und ich möchte einmal darauf eingehen, was ich so irgendwie aus dieser Tabelle wichtig fand. Und zwar ist zum einen es so, dass wir in dieser Tabelle eine Auflistung von Indikator, Prädiktor, Ziel der Therapie, damit ist immer eine Erhöhung des Schlagvolumens gemeint und ein Sicherheitslimit. Sicherheitslimit bedeutet, dass man daran erkennen kann, ob der Volumenbolus zum gewünschten Effekt geführt hat oder eben nicht und man dann dementsprechend einen weiteren Versuch macht oder eben auch nicht. Genau, und in der Tabelle fand ich ganz interessant, dass man zum Beispiel die klinische Bewertung sowohl als Indikator als auch als Prädiktor gesehen hat, dass es genauso ein gutes Ziel der Therapie ist, also eine Erhöhung des Schlagvolumens hier zur Folge hat, wenn man sieht, die klinische Bewertung, ey, der braucht noch Volumen, okay, dann gebe ich ihm noch Volumen. Das Ganze aber auch ein Sicherheitslimit hat, weil man eben sieht, ah, jetzt könnte es schon zu viel sein. Natürlich hängt das aber auch sehr davon ab und das haben die jetzt dort nicht, zumindest nicht, dass ich es gelesen hätte, genauer beschrieben, wie erfahren auch die klinischen Bewerter sind oder BewerterInnen. Genau, dann das Serumlaktat, was man ja auch manchmal als ja Prädiktor nehmen würde, wurde in dieser Studie zumindest jetzt nicht als Prädiktor angesehen, aber durchaus als Indikator. Das SVV, also die Schlagvolumenvarianz, was das genau ist und wie man das berechnet, kommt gleich noch, über 10%, wurde sowohl als Indikator als auch als Prädiktor angesehen. Hier hat man auch wieder ein positives Ziel der Therapie gesehen und auch ein Sicherheitslimit, weil man eben unter einem Schlagvolumen von 10% dann eben keine weitere Flüssigkeitsgabe mehr machen würde. Und die Reagibilität auf ein Passive Leg Raise, hier war auch der Indikator mit Ja beschrieben, der Prädiktor mit Ja beschrieben. Allerdings ist es nicht Ziel der Therapie, also man sieht hier nicht die Erhöhung des Schlagvolumens und auch kein Sicherheitslimit war gegeben.
Ich möchte einmal kurz einhaken, weil ich diese beiden Tests super wichtig finde. Und wenn ihr, also Dana hat das super beschrieben und für die Intensivstation, wenn ihr im OP seid oder im Rettungsdienst und überlegt, ob der Patient Volumen braucht, dann würde ich sagen, macht ihr entweder ein Passive Leg Raise oder eine Volumen-Challenge und messt den Blutdruck. Und wenn das einen Effekt hat, dann braucht der Patient wahrscheinlich Volumen. Das ist natürlich
auf jeden Fall
nicht annähernd so präzise wie das, was hier beschrieben ist, ist einfach nur ein pragmatischer Ansatz für Situationen, in denen wir viele von diesen Werten nicht erheben können.
Ich hatte initial im Artikel auch stehen für die Präklinik, also sozusagen mit so Klammern in der Prä, und habe das dann aber etwas zurücknehmen müssen, weil ich Evidenz vorwiegend dafür gefunden habe, was wir hier eben sehen, und Das war unter hemodynamischem Monitoring.
Deswegen sage ich es gerade als Meinung und als Evidenz.
Genau, und deswegen ist es schwierig sozusagen, das als wirkliche Evidenz vorzutragen, aber du hast vollkommen recht und ich würde es pragmatisch wahrscheinlich genauso machen.
Ja.
Genau. Laut S3-Leitlinie sollte die Volumen-Challenge bei fehlender Veränderung von Surrogatparametern ein einmaliger Versuch bleiben. Also jetzt nicht die ganze Zeit weiter Volumen geben und oh, jetzt verändert sich ja irgendwann mal was. Nee, sondern nur einmal versuchen. Wenn darauf keine Veränderung besteht, dann sollte man es lieber lassen. Gut. Jetzt kommen wir noch zu weiteren nicht-invasiven Möglichkeiten und zwar die Echokardiographie und weitere Ultraschalluntersuchungen. Und das kannst du oder könnt ihr, Johannes mit Sicherheit auch, sicherlich noch deutlich besser beurteilen als ich, weil ich einfach da noch nicht so erfahren bin. Aber in der Echokardiographie kann man ja auch schon durchaus ein bisschen sehen, ob das Herz leer oder voll ist. Da die Echokardiographie ein Thema für sich darstellt, sei in diesem Rahmen jetzt eher kurz auf die Echokardiographie im Rahmen einer Erhebung des Volumenstatus eingegangen. Hier dient das Echo zur Beurteilung der kardialen Leistungsfähigkeit und von Kreislaufparametern und für die Umsetzung sind spezielle Qualifikationen natürlich notwendig. Die Indikationen zur Beurteilung des Volumenstatus sind die hämodynamische Instabilität, hierfür vor allen Dingen das TTE. Und dann gibt es natürlich auch noch spezielle weitere Fragestellungen wie intrakardiale Trompen und Raumforderungen, die eher dann in dem Fall mit einem TEE, zumindest laut der Quelle, die ich jetzt verwendet habe, durchgeführt werden. Mittels Echo ist es möglich, die systolische und diastolische Pumpfunktion beider Ventrikel zu bestimmen, einen Anhaltspunkt für das Maß der Vorlast mittels des enddiastolischen Volumens zu erlangen, Klappenvizien zu eruieren sowie auch die Veränderung des Perikards zu beurteilen, sofern man es gut kann. Und es gibt natürlich auch Anhaltspunkte für die aktuelle Füllung des Herzens, da sei das Stichwort Kissing Ventricles genannt und eben auch natürlich, ob regionale Wandbewegungsstörungen bestehen.
Das, was du jetzt so schön Kissing Ventricles nennst, wird bei uns zumindest genannt, der pumpt leer. Mhm. Am Ende ist das eine super Möglichkeit, die tatsächlich gar nicht so viel Expertise, also man muss natürlich schon regelmäßig mal auf ein Herz drauf geguckt haben, aber ich kann auch keine differenzierte Echokardiographie und das sieht man. Ich finde aber das, was du als nächstes geschrieben hast, ich klaue dir das einfach mal, nämlich den Vena Cava Inferior Schall, der viel, viel ungenauer ist, aber das ist einfach ein Anästhesisten einfacher Ansatz. Die Internisten mögen mich jetzt steinigen, aber das lässt sich leicht schallen und da kann man einfach leicht sehen, wie ist die Vena Cava Inferior, wie breit ist die. Genau, also Messpunkt 2 Zentimeter unterhalb des Zwerchfells und Durchmesser, wenn es kleiner als 1 Zentimeter ist, beziehungsweise kolaptisch, das sieht man recht gut, atemkolaptisch bei nicht beatmeten Patienten, dann ist es auf jeden Fall zu wenig. Größer als 2 Zentimeter ohne Kollapsneigung heißt eigentlich, alles ist gut. Ich muss mir keine großen Gedanken machen. Mit vielen, vielen Einschränkungen, wenn das rechte Herz versagt, hat das alles keinen Wert mehr. Aber nichtsdestotrotz, für die Akutsituation im perioperativen Setting, glaube ich, eigentlich den Anschnitt, den man können sollte.
Mhm. Absolut, ja. Also auch auf der Intensivstation natürlich eine gute Variante, das zu eruieren. Genau. Das war es jetzt auch schon von mir erstmal zu den nicht-invasiven Möglichkeiten und heute soll es ja vorwiegend um das hämodynamische Monitoring gehen und da gibt es eben auch invasive Möglichkeiten. Zunächst habe ich die Analyse der arteriellen Kurvenform und zwar PPV, SVV und SPV und das wird den AnästhesistInnen unter den HörerInnen auch was sagen in der Regel. Ich möchte trotzdem nochmal kurz darauf eingehen, was man da eigentlich sieht und was es da zu beachten gilt. Während einer Operation sind eigentlich, wie schon oben in dem Fallbeispiel auch beschrieben, zumindest bei großen Operationen, invasive arterielle Blutdruckmessungen oft ein Standardvorgehen. Und hierbei ist auf die gute Qualität in Anführungszeichen der arteriellen Kurve zu achten. So kann die Kurve zum Beispiel unterdämpft oder überdämpft sein. Dafür habe ich euch eine Grafik mit in den Artikel gepackt, wie eine unterdämpfte Kurve aussieht und wie eine optimale Kurve aussieht, sowie eine überdämpfte Kurve. Unterdämpfte Kurven sind sehr spitzwinklig und überdämpfte Kurven sind eher so seichte Wellenform. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Die optimale Kurve hat eine schöne Inzision und eine Dikrotie sozusagen und sieht eher rund geformt aus.
Wobei wir ja hauptsächlich überdämpfte Kurven durch irgendwas sehen.
Genau.
Bei diesen standardisierten Systemen, die wir heutzutage haben.
Ja. In den letzten Jahren haben sich dann verschiedene dynamische Parameter auch noch herauskristallisiert, welche oft auf den Veränderungen der Pulskurve beruhen. Und zwar die Pulse Pressure Variation, also die Pulsdruckvarianz, und die Systolic Pressure Variation, das SPV, sowie auch die Schlagvolumenvarianz. Und was bedeutet das nun im Zusammenhang mit der Varianz? Also Varianz bedeutet ja eigentlich per Definition rechnerisch eine ermittelte Größe zur Charakterisierung der Streuung von einzelnen Werten einer Messreihe um ihren Mittelwert, also das Streuungsmaß. Und im Fall von SVV heißt das, dass eine zeit- bzw. atemabhängige Änderung des Schlagvolumens zu sehen ist, und das kann man manchmal dann auch als Swing zum Beispiel in der Arterie sehen, also in der Arteriendruckkurve. Wenn ich Arterie sage, meine ich immer die arterielle Druckkurve natürlich in diesem Bereich. Die Berechnung vom SVV lautet SV Max minus SV Min geteilt durch, also das in Klammern, SV Min, also sozusagen einmal die Fläche unter der Kurve des höchsten Ausschlags, der höchsten Amplitude, minus die Fläche unter der Kurve des niedrigsten Ausschlags der Amplitude, geteilt durch das mittlere Schlagvolumen. Beim PPV genau dasselbe, PP Max minus PP Min geteilt durch PP Min. Auch dazu habe ich eine Grafik erstellt, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Hier geht es um die Amplitude selbst, also sozusagen bei der Amplitude von dem höchsten Ausschlag, das ist dann Pulsdruck Maximum, bei der Amplitude des kleinsten Ausschlags Pulsdruck Minimum, und das Ganze wird dann geteilt durch den mittleren Pulsdruck.
Das, was jetzt gerade absolut richtig erklärt ist, wurde mir mal ursprünglich beigebracht durch Up and Down. Also, wenn die arterielle Kurve einfach immer hoch und runter läuft, im Sinusrhythmus, dann ist das ein gutes Zeichen, dass da Volumen fehlt.
Mhm.
Und das ist natürlich nicht ansatzweise so korrekt, aber das ist natürlich eine Blickdiagnose. Also, wenn deine arterielle Kurve die ganze Zeit hoch und runter läuft, dann...
So ein typischer Swing eben.
Genau, so ein typischer Swing. Dann sollte man auf jeden Fall hellhörig werden, auch ohne groß zu rechnen. Und wo ich noch keine Literatur zugefunden habe, obwohl ich sie schon mehrfach gesucht habe, ich behaupte, das geht zumindest mit unseren SpO2-Sensoren auch. Zumindest in eingeschränkter Form, weil die auch diesen Swing, dieses Up and Down zeigen.
Ich verstehe, was du meinst, ja.
Aber also das scheint nicht evaluiert zu sein. Also das ist
Studie Nummer 400 genau. Irgendwas.
Schreib's auf die Liste. Gut.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, alles gut, ist ja super. Genau. Die Schlagvolumenvarianz ergibt sich also aus der Varianz des Schlagvolumens während der Inspiration und Expiration, bei der durch die Inspiration zunächst der Rückstrom zum rechten Herzen vermindert wird und die Nachlast des rechten Ventrikels erhöht. Daraufhin kommt es dann im weiteren Verlauf zu einem Abfall des linksventrikulären Schlagvolumens über die linksventrikuläre Vorlastsenkung, und umso größer diese Schwankungen sind, umso eher liegt eben ein Volumenbedarf vor. Laut Leitlinie Empfehlung zum hämodynamischen Monitoring in der internistischen Intensivmedizin stellt eine SVV von 9,5% einen Anstieg des Schlagvolumens um 5% nach einer Flüssigkeitsinfusion von 100 Millilitern dar. Dabei haben wir eine Sensitivität von 79% und eine Spezitivität von 93%. Gleiches, was ich jetzt gerade für SVV erklärt habe, gilt auch für die Messung des PPV. Die systolische Blutdruckvariation, also SPV, Systolic Pressure Variation, und die Pulse Pressure Variation stellen weitere Parameter eben dar, mithilfe derer man auch die Volumenreagibilität messen kann, wobei die Grenze beim SPV auch unter 10% liegt und die Grenze beim PPV je nach Literatur, ich sage auch manchmal noch andere Grenzen, ungefähr bei 13% liegt. Im Folgenden möchte ich noch einzelne Möglichkeiten bzw. Geräte vorstellen, die ein erweitertes hämodynamisches Monitoring darstellen. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche. Ich stelle jetzt hier zwei unkalibrierte Techniken vor, die wir in der Klinik verwenden, sodass ich davon auch ein bisschen sozusagen eigene Expertise mit reinbringen kann. Ist aber alles natürlich evidenz- und nicht eminenz-based. Ich stelle jetzt hier einmal das Most-Care-Verfahren vor, ein nicht kalibriertes Verfahren. Und zwar ist das hämodynamische Monitoring mittels MostCare Up von Vigon eine Variante, die auf einer Berechnung von hämodynamischen Parametern anhand der arteriellen Druckkurve beruht. Dieser patentierte Algorithmus wird UPRAM genannt, und zwar Uncalibrated Pressure Recording Analytical Method, und analysiert und berechnet anhand der charakteristischen Kurve und eines individuellen Kalibrationsfaktors das Alter, die Körperoberfläche und auch das Geschlecht einbezieht, die Parameter der Vorlast, Kontraktilität und der Nachlast Schlag um Schlag. Das Ganze ist ein Plug-and-Play-Verfahren, das heißt, es ist keine Kalibrierung notwendig, wie zum Beispiel bei der Pico, kommen wir noch drauf, und es ist auch kein spezieller Katheter notwendig. Jetzt kommen immer wieder Abkürzungen, was das ganze Monitoring sozusagen misst, und ich erkläre beim ersten Mal einmal den ganzen Wert und danach erkläre ich die dann nicht mehr, sondern nehme die Abkürzung. Genau, welche wichtigen hämodynamischen Parameter werden jetzt zum Beispiel mit dem Most Care berechnet? Einmal das Schlagvolumen. Der Normbereich sind ungefähr 60 bis 100 Milliliter, je nach Literatur. Das Schlagvolumen oder der Schlagvolumenindex ist im Normbereich bei 35 bis 45 Millilitern pro Quadratmeter. Und das Schlagvolumen gibt das in der Systole vom linken Ventrikel ausgeworfene Blut an und ist abhängig vom Geschlecht und der Belastung. Und es berechnet sich als Differenz zwischen linksventrikulärem enddiastolischem Volumen und linksventrikulärem Restvolumen. Das Schlagvolumen kann bei Herzinsuffizienz, Herzmuskel- oder Herzklappenerkrankungen erniedrigt und zum Beispiel bei einer Sympathikusaktivierung im Rahmen des Frank-Starling-Mechanismus erhöht sein. Das Herzminutenvolumen, da hatten wir ja unsere Definition schon, wir erinnern uns an eben, wird auch hiervon berechnet und wir haben dadurch natürlich auch eine Herzindexberechnung. Dann gibt es die dynamischen Variablen SVV, PPV und SPV, die auch berechnet werden. Der Normbereich wird jetzt hier von dem Most Care bei unter 15% angegeben. Und dann gibt es auch noch eine DP-DT-Max-Berechnung. Das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so einfach zu verstehen und deswegen versuche ich das mal zu erklären. Und möchte man ein Maß für die Kontraktilität des linken Ventrikels ermitteln, kann man die Änderung der intraventrikulären Druckanstiegsgeschwindigkeit, also Delta P, ja, durch Delta T messen. Und zwar ist das die Änderung des Druckes gemessen auf die Zeit. Mhm. Und dieses Maximum, bist du schon ausgestiegen, Tom?
Nein, bin ich nicht, aber…
Okay, es ist kompliziert, ich weiß.
Aber Druck auf Zeit kann ich folgen. Also
Druck auf Zeit, genau. Dazu gibt es auch eine schöne Grafik, die ich euch abgebildet habe, sozusagen das Druck-Zeit-Diagramm des Herzens und wo da diese Kurve bemessen wird. Und das Maximum dieses Wertes wird auch als hämodynamischer Parameter eingesetzt. Der Normbereich liegt ungefähr zwischen 0,9 und 1,3 Millimeter Quecksilbersäule oder Millimeter Hg pro Metersekunde. Das sind alles Einheiten. Ich weiß nicht, ob man sich die jetzt so genau merken muss. Ich glaube,
du brauchst Tabellen,
das kommt
in dem Moment. Also,
richtig. Das kommt wahrscheinlich entweder mit der Zeit, wie bei BGAs, die man sich 100-mal angeguckt haben muss und irgendwann weiß man die Normwerte. Und im Zweifel hast du auch eine kleine Tabelle für die Hand mit dabei bei manchen Geräten, wo man einfach nochmal nachgucken kann, ist das jetzt zu viel oder zu wenig. Genau. Jetzt haben wir noch weitere abgeleitete Variablen, die sind jetzt berechnet, und zwar den systemischen Gefäßwiderstandsindex, SVRI, Systemic Vascular Resistance Index. Der SVRI beschreibt die Beziehung zwischen dem systemischen Druck und dem Blutfluss. Das Ganze wird als SVR, also Systemic Vascular Resistance, abgekürzt. Indiziert auf die Körperoberfläche ergibt sich dann der SVRI. Verwendung findet der SVRI bei einer vereinfachten Bestimmung der Nachlast, da das als Maß angesehen werden kann für diese Nachlast. Und hier erinnern wir uns nochmal, Nachlast entspricht der Muskelspannung des linken Ventrikels beziehungsweise auch rechten Ventrikels, die während der Auswurfphase aufgebracht werden muss. Und übersteigt eben die Nachlast. Die Leistung des Herzens kann eine kardiale Dekompensation die Folge sein. Die Berechnung erfolgt aus dem arteriellen Mitteldruck, dem ZVD und dem Herzindex. Und bei der Gabe von Vasodilatatoren oder beim Vorliegen einer Sepsis zum Beispiel kann der SVRI abfallen. Umgekehrt kann bei der Gabe von vasokonstriktorischen Medikamenten der SVRI ansteigen. Hier ist der Normalbereich zwischen 1400 und 2500 und jetzt kommt eine Einheit, die merkt man sich mit Sicherheit nicht. Das sind Dünen mal Sekunde Zentimeter hoch 5 Meter Quadrat. Und das entspricht Millimeter HG pro Liter pro Minute pro Quadratmeter und heißt auch noch Watt-Einheiten. Wer hätte das gedacht?
Gut. Ich möchte da kurz einhaken, weil wir 4 Codewörter brauchen, aber nur 3 Themen mit Journal Club haben, möchte ich als drittes Codewort vorm Ende Wood, geschrieben W-O-O-D, als drittes Codewort.
Okay. Ja, Wood-Einheiten, sehr schön. Genau, also Wood, ne, wir merken uns das. Wenn einem jetzt mal statt dem SVRI der TPR, also Total Peripheral Resistance, unterkommt, wurde statt dem Herzindex zur Berechnung das Herzminutenvolumen verwendet. Ich weiß, das ist viel. Ihr müsst euch die Tabelle im Zweifel von den einzelnen Abkürzungen nochmal angucken. Es tut mir leid, dass ich euch mit diesem Thema sowas aufhalse. Gut, wir machen weiter. Und zwar
zumindest kann man nicht sagen, also Foam wird ja immer vorgeworfen, wir machen die ganze Zeit sexy Themen. Perioperatives Temperaturmanagement.
Ich finde das total sexy.
Ja, auf jeden Fall. Nein, ich finde das ja auch super spannend, aber es ist nicht Traumarea, was wir hier gerade machen.
Nee, das stimmt. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es für jeden so spannend ist, aber ich finde es wichtig, weil man davon ja auf jeden Fall was ableiten kann. Und wenn man alleine im Nachtdienst auf der Intensivstation ist und eine Pico liegen hat und nicht weiß, was man mit diesen Sachen anfangen muss, dann bringt es einem ja nichts.
Absolut, bin ganz bei dir.
Gut, es geht weiter. Ich habe noch ein bisschen was vor mir.
Ja.
Und du leider auch, es tut mir leid, Tom. Gut, arterielle Elastanz wird auch noch gemessen oder beziehungsweise berechnet. Das ist auch ein Parameter, der die Nachlast des Herzens widerspiegelt. Und definiert wird das Ganze als Verhältnis zwischen dem enddiastolischen Druck des linken Ventrikels und dem Schlagvolumen. Der Normbereich hier, ich glaube, der ist zu vernachlässigen, 1,10 bis 1,14 Millimeter HG durch Milliliter. Also auch ein Nachlastparameter. Gut. Das war es jetzt erstmal zum Most Care. Jetzt haben wir auch noch, bei uns zumindest in der Klinik, Edwards-Monitore mit einem sogenannten Acumen-IQ-Sensor. Das ist auch ein nicht kalibriertes Verfahren. Und warum ich das nochmal explizit vorstelle, ist, weil es da einen Parameter gibt, der nochmal extra berechnet wird und den ich auch ganz spannend finde, worüber man vielleicht irgendwie auch Bescheid wissen könnte. Und zwar ist das der Hypotension Prediction Index. Der Hypotension Prediction Index wird anhand eines Algorithmus berechnet, und zwar wie hoch die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Hypotension sein wird im Bereich von 0 bis 100. Und hierbei ist ein hypotensives Ereignis als ein MAP kleiner, also mittlerer arterieller Druck, kleiner 65 mm Hg für die Dauer von mindestens einer Minute definiert. Umso höher die Zahl von 0 bis 100, also 100 sehr hoch natürlich, desto eher kommt es im weiteren Verlauf ohne ein Gegensteuern zu einer Hypotension.
Das ist mal pragmatisch.
Mhm, absolut. Also da kann man einfach sehen, 90, ich muss jetzt irgendwas machen und ich gucke mir dann vielleicht die genaueren Werte an. Muss ich eher Vasokonstriktion machen oder braucht der eher Volumen?
Ja.
Gut, der HPI-Parameter wird alle 20 Sekunden aktualisiert und liefert kontinuierliche prädiktive Ergebnisse. Und die diagnostische Leistung des HPI-Parameters wurde mittels klinischer Validierungsstudien bewertet. Genau. Natürlich wird da auch in diesem Algorithmus, ich versuche davon noch ein Bild mit in den Artikel zu packen, wie sowas aussehen könnte, das Herzminutenvolumen bestimmt, der systemische vaskuläre Widerstand, die Pulsfrequenz, zusätzlich aber auch das Schlagvolumen, Schlagvolumenvarianz oder auch die dynamische arterielle Elastizität, wie wir es eben schon gelernt haben. Hast du dazu irgendwelche Fragen?
Nee, ich finde das spannend, weil ich tatsächlich mit diesen beiden Systemen noch nie gearbeitet habe. Und ich kenne nur den Pico richtig und das wirkt deutlich einfacher als der Pico.
Ja, aber es ist natürlich auch nicht kalibriert. Ne? Also das muss man schon auch beachten. Aber trotzdem ist es, dadurch, dass es ein Plug-and-Play-Verfahren ist, insofern gut, in Anführungszeichen, zu verwenden, weil wir einfach es an unsere Arterie anschließen können, ja, und dementsprechend dann sofort nochmal eine genauere SVV-PPV-Bestimmung haben.
Ja.
Ja, und auch den Cardiac Index natürlich. Gut, dann kommen wir jetzt zu kalibrierten Verfahren. Kalibrierte Verfahren, Pico und PAC. Und was heißt eigentlich Pico? Pico bedeutet Pulse Index Continuous Cardiac Output. Und so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte. 1997 wurde mit Pico im Vergleich zum Pulmonalarterienkatheter, den wir ja auch noch besprechen, ich komme sozusagen vom Nicht-Invasiven ins Invasive, ein deutlich weniger invasives Verfahren, was eingeführt wurde und hämodynamische Parameter, unter anderem Herzminutenvolumen, aber auch volumetrische Parameter, wie zum Beispiel das extravasale Lungenwasser, EVLW, um das eben messen zu können. Und auf die einzelnen Parameter komme ich gleich noch ausführlich zu sprechen. Einsetzbar ist das Verfahren, wenn ein ZVK liegt und eine arterielle Druckmessung mittels Pico-Katheter erfolgt. Und die Besonderheit ist eben bei einem Pico-Katheter, dass es noch eine Temperatursonde gibt und der Katheter in der Arteria femoralis oder brachialis platziert werden muss und über den man dann auch die normale arterielle Blutdruckmessung machen kann, aber eben auch diese Temperaturmessung. Das Verfahren verwendet eine kontinuierliche Pulskonturanalyse, welche mittels regelmäßiger, und das ist auch wichtig, dass es regelmäßig stattfindet, transpulmonaler Thermodilution kalibriert wird. Transpulmonale Thermodilution bedeutet, wir geben einmal über den ZVK kalte Ringer oder Nazel und normalerweise Nazel, ich kenne es mit Nazel, und Thermodilution heißt sozusagen Verdünnung, Dilution, Verdünnung und Thermo, die Temperatur. Hierdurch ergeben sich dann weitere Messwerte als bei der alleinigen Pulskonturanalyse, wie zum Beispiel beim Most Care, den ich ja eben vorgestellt habe. Und mögliche Indikationen stellen eine schwere Herzinsuffizienz, ein Schock, das ARDS, auch ein Polytrauma, VerbrennungspatientInnen dar und des Weiteren ist es auch, wie wir im letzten Podcast gelernt haben, bei einer Mesenterialischämie empfohlen. Die kontinuierliche Pulskonturanalyse der arteriellen Druckkurve, da ist es so, dass jetzt auch wieder Parameter natürlich ermittelt werden können. Zum einen das Herzminutenvolumen, hatten wir jetzt schon öfter. Dann den Schlagvolumenindex, das ist das Maß für die systolische Herzleistung während eines Herzzyklus, wird berechnet aus Herzindex durch Herzfrequenz und liegt im Normalbereich zwischen 20 bis 40 Milliliter pro Quadratmeter. Dann haben wir auch wieder den systemischen Gefäßwiderstandsindex, den hatten wir ja eben schon beschrieben. Und jetzt kommen durch die Thermodilution noch weitere Parameter hinzu, die wir gewinnen sozusagen durch die Pico. Und zwar das intrathorakale Blutvolumen, was bestimmt werden kann. Das beschreibt eben das intrathorakale Blutvolumen ohne das extravasale Lungenwasser. Und die Berechnung ist globales enddiastolisches Volumen plus Blutvolumen der pulmonalen Strombahn beziehungsweise eben das intrathorakale Blutvolumen ist gleich das globale enddiastolische Volumen mal 1,25. Das ist ein Faktor, der sozusagen da errechnet wurde. Auch dazu gibt es eine schöne Grafik, damit man sich das etwas besser vorstellen kann. Dann wird auch das intrathorakale Thermovolumen berechnet. Und ich habe am Anfang nicht so ganz verstanden, hä, das ist doch für mich irgendwie das Gleiche, aber es beschreibt nicht so ganz das Gleiche, weil das intrathorakale Thermovolumen das extravasale Lungenwasser mit hinzuzieht. Und das Ganze wird berechnet mittels HZV mal MTT. Das ist die Mean Transit Time. Und die Mean Transit Time beschreibt die mittlere Durchgangszeit. Und die mittlere Durchgangszeit wird berechnet, nachdem die kalte Flüssigkeit indiziert wurde über den ZVK und wir dann eine Temperaturkurve haben, ist es sozusagen die Anfangszeit von der Gabe bis kurz hinter dem Abfall der Temperaturkurve. Auch dafür gibt es eine schöne Grafik, die ich euch erstellt habe. Gut, jetzt haben wir zusätzlich noch das extravasale Lungenwasser, EVLW. LV. Das beschreibt den Flüssigkeitsanteil der Lunge, der extravasal gelegen ist. Und der ist ein relativ guter Parameter dafür, wie wir sozusagen unser weiteres Volumenmanagement machen können. Wir haben hier ein.
War das doch im Endeffekt einfach nur das intrathorakale Thermovolumen minus das intrathorakale Blutvolumen, oder?
Im Endeffekt ja.
Ja.
Genau.
Okay. Also ja. Da, die beiden Werte, die wir vorher hatten.
Ich musste gerade selber drüber nachdenken, aber ja.
Ja.
Und als indizierter Wert bezogen auf die Körperoberfläche wäre das dann eben das LV, was man auch häufiger mal sieht. Und damit man sich das besser vorstellen kann, gibt es dann auch nochmal eben eine schöne Grafik, wo man die einzelnen Werte ausgeschaltet hat, also sozusagen das Herz und die Lunge weglässt und dann nur das extravasale Lungenwasser hier sieht. Dann schmeißt uns der Picokatheter auch noch das globale enddiastolische Volumen aus. Das ist die Summe aus den enddiastolischen Volumina des rechten und linken Ventrikels und gibt die Höhe des Vorlastvolumens an und stellt somit einen Vorlastparameter dar. Hierbei ist der Normwert ungefähr als indizierter Wert gesehen bei als GEDI sozusagen globaler enddiastolischer Volumenindex bei 680 bis 800 Millilitern pro Quadratmeter. Das waren relativ viele Parameter, die man aber durchaus in Kombination sozusagen verwenden kann, um zu wissen, hat dieser Patient jetzt eher einen Volumenbedarf noch oder ist er eher schon sozusagen volumenüberladen?
Da kenne ich tatsächlich hauptsächlich Tabellen, ne? Also,
ja.
Dass man das einfach aus Tabellen.
Das kann man sich ja auch nicht alles sofort irgendwie merken, für mich. Also. Ich kann es zumindest nicht, das können vielleicht Menschen, die schon ganz lange Intensivmedizin machen.
Ja.
Genau. Es gibt noch weitere Parameter, die ich der Vollständigkeit halber nennen möchte, aber die jetzt zumindest in der klinischen Tätigkeit eher weniger relevant sind. Zum einen den pulmonalvaskulären Permeabilitätsindex, die globale Auswurffunktion, der kardiale Funktionsindex und der Cardiac Power Index. Da ist es immer wichtig, dass es sich um abgeleitete Größen handelt, die im Fall einer maschinellen Beatmung validiert sind und dementsprechend jetzt nicht auf jeden Patienten sofort auch ohne maschinelle Beatmung übertragen werden können. Einschränkungen wie Rechtsherzversagen, höhergradige Insuffizienz der Herzklappen und Herzrhythmusstörungen führen auch zu Einschränkungen der Verwertbarkeit der Messwerte. Und natürlich gilt auch hier die Zusammenschau der Befunde zu beurteilen und keine einzelnen Parameter, sondern wie immer den ganzen Patienten oder die ganze Patientin zu behandeln. Jetzt habe ich noch einen Hinweis von der Intensivstation bekommen, dass ich dazu auch noch etwas erwähnen soll, und zwar zum Thema PICO und extrakorporale Membranoxygenierung. Zu dem Thema gibt es leider äußerst wenig Evidenz. Es scheint aber nachvollziehbar, dass unterlaufende ECMO-Therapie mit einer externen Heizung die Thermodilution durchaus beeinflusst werden kann. Und im November 2019 nahmen sich die Kollegen um Herner et al. Diesem Mangel an Daten an und versuchten, die Parameter vor und während einer ECMO-Therapie einmal zu bestimmen. Und die Studie zeigte einen deutlichen Anstieg von GEDVI und EVLVI, also globalem enddiastolischen Volumenindex und extravasalem Lungenwasserindex nach Beginn der ECMO-Therapie. Hierbei waren die Anstiege bei femoraler Injektion des Indikators, also bei einer femoralen Lage des ZVKs, für die Thermodilution stärker ausgeprägt als bei jugulärer. Und die Ergebnisse stehen im Einklang mit der Hypothese, dass ein Verlust von Indikator in den extrakorporalen Kreislauf während der ECMO stattfindet. Im Gegensatz dazu wurden Herzindex und hämodynamische Parameter, die nicht von der Thermodilution abgeleitet werden, durch den extrakorporalen Kreislauf im Wesentlichen eigentlich nicht beeinflusst. Zusätzlich gibt es eine Arbeit aus dem Jahr 2021 von Losen et al. Die zogen einen Vergleich bezüglich der Schlagvolumenmessung mittels PICO und der echokardiografischen Beurteilung während laufender ECMO-Therapie, und es zeigte sich auch hier eine Veränderung des EVLVI, sodass diese Parameter nicht als valide angesehen werden können.
Also die PICO-spezifischen Parameter sind nicht
mehr. Die thermodilutionsspezifischen Parameter sind eigentlich dann nicht mehr so valide.
Ja.
Genau. Aber zumindest die hämodynamischen Parameter, wie jetzt das Schlagvolumen, waren zumindest laut diesen Studien schon noch verwertbar. Mhm. Und jetzt könnte man sich vorstellen, naja gut, ein extrakorporaler Kreislauf wäre theoretisch auch eine CVVH, also eine kontinuierliche venovenöse Hämofiltration.
Wenn der Fluss so hoch ist, ne?
Wenn der Fluss hoch ist, genau, mit hohem Blutfluss. Und da beschäftigten sich mehrere Arbeitsgruppen mit dem Thema, ob durch eben die CVVH mit hohem Blutpumpenfluss die Messung des Herzindex, des GEDVI oder des EVLWI mittels transpulmonaler Thermodilution verändert werden. Dabei fanden aber die Autoren heraus oder AutorInnen, dass keine Beeinflussung durch CVVH stattfindet. Und das war auch in mehreren Studien zumindest so beschrieben. Genau. Das Ganze kann man jetzt auch als nicht Thermodilution, sondern Lithium-Dilutions-Cardiac-Output machen, wenn man das jetzt nicht mit kaltem Nazel die Verdünnung herbeiführen
wo
will.
Wo wir wieder bei Johannes EKG-Veränderungen wären.
Oh ja. Stimmt. Und das ist dann ähnlich zu Pico. Die Berechnung wird dann eben allerdings mittels Lithiumchlorid-Bolus gemacht und welcher zentral appliziert wird, wie bei der Pico auch, und durch das restliche Blutvolumen verdünnt und im Verlauf dann an einem peripheren arteriellen Zugang gemessen wird. Darüber ist dann auch wieder eine Berechnung des Herzminutenvolumens möglich. Genau. Das wäre jetzt erstmal der Teil zur Pico. Hast du dazu noch irgendwas?
Nee.
Anzumerken.
Dazu habe ich nichts. Also außer, dass wenn man es einsetzt, dann sollte man es regelmäßig nutzen. Also es ist immer irgendwie doof, wenn man ein Pico liegen hat und die einzige Schicht ist, die es durchmisst. Also bei uns misst es zumindest nicht, also das ist ärztliche Aufgabe, die durchzumessen. Und das ist halt ein Verlaufsparameter und kein, also
ja,
nichts Statisches.
Richtig, genau. Und man sollte eben auch immer bedenken, dass man die Parameter auch insofern so gut kennt, dass man darauf auch reagieren kann. Weil du, wenn du Parameter misst, du brauchst sie nicht messen, wenn du damit nichts anfangen kannst. Ja, und ich glaube, das gilt auch für den Teil, zu dem ich jetzt kommen werde, zum pulmonalarteriellen Katheter. Ich mache weiter mit dem PAC. Es kommen noch ein paar schöne Abkürzungen hinzu, aber nicht so viele. Der pulmonalarterielle Katheter wurde auch früher Swan-Ganz-Katheter genannt. Vielleicht hat man das schon mal gehört. Oder auch Einschwemm-Katheter. Und das ist ein Katheter, der zur Messung des Herzminutenvolumens, einer Messung des Drucks in der Pulmonalarterie und zur Messung des ZVDs eingesetzt werden kann. Und das kann sich im Hinblick auf differenzierte Katecholamintherapie, Vasodilatantien oder Volumentherapie sinnvoll darstellen. Das klinische Vorgehen ist grundsätzlich erstmal folgendes. Das beschreibe ich aber auch nochmal genauer, weil ich einfach finde, dass das wichtig ist, wenn man sowas einsetzt, dass man weiß, wie es funktioniert. Der Katheter wird über das venöse System durch das rechte Herz weiter in die Arteria pulmonalis eingeführt. Und da dieses Verfahren eben eine hohe Invasivität besitzt, wird die Anlage eines PACs sehr kontrovers diskutiert. Im Januar 2021 erschien ein Review-Artikel von Navas Blanco et al. Im Journal von Annals of Cardiac Anesthesia, der diese Diskussion erneut aufgriff und einzelne Aspekte zusammenfasste. Und hier sind die Autoren der Überzeugung, dass der PAC zwar eine valide Technik sei, um bestimmte Messwerte zu erlangen, die Technik aber keinen Effekt auf Mortalität und Morbidität habe und zudem eine größere Gefahr der Komplikationen, wie zum Beispiel einer Gefäßruptur zur Folge haben kann. In einem Editorial von Saka et al. Erschien im selbigen Journal im Januar 2021 auch eine Aussage von AutorInnen, dass der PAC weiterhin einen Platz in der Diagnostik von Hochrisikosituationen habe und die Indikation aber aufgrund des Risikoprofils sehr eng gestellt werden solle.
Da kommen wir jetzt natürlich wieder zum Problem, ne? Also wenn wir es nur bei Hochrisikopatienten machen oder PatientInnen machen, dann können wir es ja nicht mehr. Also ich kann es eh nicht, aber ist ja bei jeder Technik so.
Mhm, genau. Es ist halt ein sehr ausgewähltes Patientenklientel. Es gibt aber durchaus auch PatientInnen, die von den Messungen, die mittels PAC ermittelt werden, profitieren können. Und deswegen möchte ich euch versuchen, hier einmal die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Die möglichen Indikationen, wie schon gesagt, man sollte sie möglichst streng stellen. Und es ist mehrfach auch kardiochirurgisches Patientenklientel, die unter anderem davon profitieren können, sowie auch Hochrisikosituationen und nach individuellem Ermessen und Können des behandelnden intensivmedizinischen Teams bzw. der IntensivmedizinerInnen. Da ist das, was du gesagt hast, auch wieder aufgegriffen, ne? Genau, es gibt Kontraindikationen. Absolute Kontraindikationen sind zum Beispiel Trikuspidal- oder Pulmonalklappenstenose oder Ersatz, ein Thrombus oder Tumor im rechten Herzen oder eine Rechtsherzendokarditis. Ich denke, das ist einleuchtend, warum das Kontraindikationen und absolute sind. Relative Kontraindikationen sind schwer vorbestehende Herzrhythmusstörungen, schwere Gerinnungsstörungen oder auch neu gelegte Schrittmacherelektroden, weil da die Gefahr der Dislokation durchaus erhöht ist. Wie macht man das Ganze? Also, Vorgehen der Katheterisierung. Zunächst legt man erstmal eine venöse Schleuse in die Vena jugularis interna oder Vena subclavia. Und das muss man eben je nach Vorgabe des Herstellers auch machen, eine Kontrolle auf Dichtigkeit des Ballons vorne am Katheter selbst. Das distale Lumen des Katheters ist mit einem Druckwandler verbunden, mit dessen Hilfe die Gefäßdrücke beim Vorschieben des Katheters überwacht werden. Und dann schiebt man den Katheter vor, und zwar hat man hinten den Schraubverschluss am Katheterende offen und der Katheter wird vorgeschoben und man sieht eben die Veränderung der Druckkurve und da weiß man dann anhand der Druckkurve, wo man sich gerade befindet. Die Druckkurve in der Vena cava superior, da sieht man eine venöse Druckkurve und wenn man das sieht, sollte der Ballon mit 1,5 Millilitern oder je nach Herstellerangabe gefüllt werden und daraufhin schiebt man den Katheter geblockt.
Milliliter was?
Milliliter Luft.
Genau.
Ja, entschuldige. Und daraufhin schiebt man dann den Katheter weiter vor. Die Druckkurve des rechten Vorhofs entspricht der Druckkurve der Vena cava superior. Damit man sich das vorstellen kann, habe ich versucht, euch das Ganze auch bildlich darzustellen. Das ist einfach so eine, ja, mehr oder weniger undulierende Kurve in einem relativ niedrigen Millimeter-Hg-Bereich. Die Druckkurve im rechten Ventrikel ist pulsatil. Und da sieht man eine schöne pulsatile Kurve. Nach der Passage der Pulmonalklappe zeigt sich dann ein Anstieg des diastolischen Drucks, bedingt durch den Gefäßwiderstand im Lungenkreislauf. Und während der systolische Druck eigentlich unverändert bleibt. Beim Vorschieben des Katheters in die Pulmonalarterie selbst verschwindet dann die pulsatile Form wieder. Und es bleibt der pulmonalarterielle Verschlussdruck, der auch Wedge-Druck oder PCVP genannt wird, Pulmonary Capillary Wedge Pressure, oder auch PAVP, das sind jetzt in der Tat Synonyme. PAVP ist Pulmonary Artery Wedge Pressure. Und das spiegelt den Füllungsdruck im linken Herzen wider. Und die Wedge-Position ist so ungefähr nach 50 Zentimetern erreicht. Der Katheter sollte generell niemals tiefer als 60 cm eingeführt werden und sobald die typische Wedge-Druckkurve erscheint und die ist so ungefähr eine undulierende, mit kleinen Wellen versehene Kurve bei so circa 8 mm Hg, sobald die erscheint, sollte der Katheter auf jeden Fall nicht weiter vorgeschoben werden, sondern der Schraubverschluss verschlossen und der Ballon so schnell als möglich wieder entblockt werden. Ist ja auch klar.
Sonst haben wir eine Lungenembolie, ne?
Richtig, eine schöne iatrogene Lungenembolie. Also bitte nicht machen. Generelle Anmerkungen auch dazu. Der Katheter befindet sich in einer Hülle, sodass zu jeder Zeit die Sterilität gesichert ist. Und also auch wenn man den noch irgendwie ein kleines Stück vor oder weiter nach hinten schieben muss. Und für etwaige Lageveränderungen ist es deshalb wichtig, die Hülle nicht am Patienten durch irgendein Pflaster zu befestigen zum Beispiel. Des Weiteren ist das Vorhalten einer sterilen 2-Milliliter-Spritze zum Entblocken am Bett des Patienten auch durchaus sinnvoll. Und wenn man diese Wedge-Position erreicht hat, habe ich ja gesagt, wir lassen den Druck oder wir entblocken den Ballon vorne mit der 2-Milliliter-Spritze. Und haben dann in der Pulmonalarterie wieder eine pulsatile Kurve. Auch das Ganze ist im Artikel schön bildlich dargestellt. Gut, was messen wir also jetzt mit dem PAC nochmal spezielleres als zum Beispiel mit der PICO?
Die Körperkerntemperatur.
Auch, ja. Wobei ich ehrlich gesagt keinen PAC kenne, der das dauerhaft so
Ich auch nicht.
Dir angeben kann. Aber vielleicht gibt es das auch. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Wir messen kardiovaskuläre Parameter, bezogen auf Erwachsene natürlich auch wieder. Und zwar den ZVD können wir mittels PAC bestimmen. Nochmal zur Wiederholung. ZVD, Messung erfolgt entweder über den ZVK, also den zentralen Venenkatheter, oder eben mittels Druckaufnehmer am proximalen Ende des PACs. Normalbereich so ungefähr zwischen 0 und 5 mm Hg. Wichtiger als die Absolutwerte zur Korrelation mit dem intravasalen Volumen sind allerdings die zeitabhängigen Veränderungen des ZVD, die eher mit einer Änderung des Blutvolumens korrelieren können. Also nicht irgendwie bei einem ZVD, der generell etwas höher ist, sagen, oh ja, also der hat ja viel zu viel Volumen, sondern grundsätzlich eher die Zeitveränderungen beachten. Und da ist es auch wichtig zu wissen, dass manche Pathologika natürlich auch eine Veränderung des ZVD machen können. Zum Beispiel eine Perikardtamponade. Ja, wir haben herzchirurgische PatientInnen auf unseren Stationen und da muss man natürlich einfach auch den ZVD im zeitlichen Verlauf sehen. Wenn da der ZVD auf einmal deutlich ansteigt, könnte da auch eine Perikardtamponade vorliegen. Und der ZVD ist ja auch Teil der Beck-Trias. Ich weiß nicht, ob du die Beck-Trias noch wiedergeben kannst.
Nein, ich schüttel den Kopf gerade.
Also zum einen ist die Beck-Trias eine Trias bei Perikardtamponade. Einmal die arterielle Hypotension muss dazu gehören, die Erhöhung des ZVDs, damit einhergehend auch ein Halsvenenstau. Und zum dritten, also für eine Trias braucht man ja drei abgeschwächte Herztöne bei kardialer Auskultation. Weitere Leitsymptome sind aber auch Dyspnoe, Tachykardie und Pulsus paradoxus sowie eine Olig- oder Anurie. Gut, jetzt haben wir den ZVD, den wir über den PAC messen können und jetzt kommt es PAC-spezifisch noch zu weiteren möglichen Messwerten, die wir bestimmen können. Und zwar dem pulmonalarteriellen Druck. Der PAP, also Pulmonary Artery Pressure, deswegen PAP, wird über den distalen Schenkel des PACs gemessen. Unter normalen Bedingungen entspricht der diastolische Druck in der Arteria pulmonalis ungefähr dem pulmonalkapillären Verschlussdruck, PCVP. Und der PAP kann zum Beispiel bei einer Lungenarterienembolie erhöht sein. Der Normalbereich in der Arteria pulmonalis liegt beim Druck ungefähr bei systolisch so 25 plus minus 7, diastolisch 9 plus minus 4 und der mittlere Druck 15 plus minus 5. Genau, dann hatten wir den pulmonalarteriellen Verschlussdruck. Das ist ein Maß des linksventrikulären enddiastolischen Füllungsdruckes. Und da ist es so, dass durch den Frank-Starling-Mechanismus.
Frank-Starling. Frank ist okay. Deutscher, Starling ist Engländer.
Gut, durch diesen Mechanismus, den Torben gerade gesagt hat, kommt es zu einer Erhöhung bzw. Erniedrigung des enddiastolischen Volumens und demnach zu einer Erhöhung oder Erniedrigung des Schlagvolumens. Und aus diesen Gründen wurde er früher oft als Parameter zur Steuerung der Volumenzufuhr propagiert, wobei man dies zunehmend, zum Beispiel unter anderem aufgrund von möglichen Veränderungen der ventrikulären Compliance, einschränken muss. Auch das ist ein eher zeitabhängiger Wert, der sozusagen eine Veränderung in der Zeit, ja, bei einer Veränderung in der Zeit beachtet werden muss, mehr als der Absolutwert zumindest. Und im Normalbereich befindet er sich ungefähr zwischen 6 bis 12 mm Hg. Nochmal, wenn wir den Wedge-Druck messen, also den PCVP, sollte man den Katheter niemals längere Zeit so belassen, weil wir da schon eben gesagt haben, es ist immer die Gefahr einer iatrogenbedingten Embolie gegeben. Natürlich können auch über den PAC weitere Parameter gemessen werden, wie zum Beispiel der Herzindex, das Schlagvolumen, und auch der Schlagvolumenindex, der systemische Gefäßwiderstand und zudem aber auch noch der pulmonale Gefäßwiderstandsindex. Jetzt ist das ein globales Maß für die Druckflussbeziehung im Lungenkreislauf und berechnet sich aus den Druckunterschieden zwischen Lungenarterie und linkem Vorhof. Und das ergibt dann die Differenz zwischen mittlerem pulmonalarteriellem Druck und dem Wedge-Druck. Und wird abgekürzt mit PVRI. Das Ganze ist aber zumindest jetzt kein Parameter, der mir irgendwie entgegenspringt und den man jetzt relativ häufig irgendwie verwendet. Zumindest ist mir das noch nicht so untergekommen, aber auch da, ich bin jetzt nicht super darin, diese Werte ad hoc sozusagen bewerten zu können, sondern braucht dafür auch eher immer eine Tabelle. Genau, und jetzt kommt eine Sache, die man auch noch bestimmen kann und die einem meiner ehemaligen Oberärzte, jetzt einem Chefarzt, sehr wichtig war und der auch zum Teil in der Fachliteratur so ein bisschen synonym verwendet wird, der aber kein Synonym ist. Und zwar kann man über den PAC die gemischt venöse Sauerstoffsättigung erheben. Und jetzt sagen immer viele zentralvenöse Sättigung und gemischt venöse Sättigung. Ja, das ist ja dasselbe. Nein, ist es nicht. Wie machen wir das also? Wir nehmen über den distalen Schenkel des PAC Blut aus der Arteria pulmonalis ab und dieses Blut ist dann eine Mischung aus der Cava superior und inferior und wird deshalb als gemischt venös bezeichnet. Normalwerte sind ungefähr 75%. Bei schwerkranken PatientInnen können sich aber Veränderungen dieser Sauerstoffsättigung ergeben. Im Schock kann zum Beispiel die Sauerstoffausschöpfung in der unteren Körperhälfte deutlich zunehmen und dadurch die Sauerstoffsättigung in der Vena cava inferior deutlich abnehmen. Die Sauerstoffausschöpfung des Gehirns bleibt aber auch im Schock nahezu identisch, sodass die zentralvenöse und die gemischtvenöse Sättigung einfach unterschiedlich sein können. Ja, die gemischtvenöse Sättigung fällt dann unter die der zentralvenösen Sauerstoffsättigung ab. Bei einer Sepsis kann die gemischtvenöse Sättigung durch die Eröffnung von arteriovenösen Schanz und der damit resultierenden Verminderung der Sauerstoffausschöpfung erhöht sein. Und befindet sich ein Patient in einem Zustand der schweren Herzinsuffizienz, muss der Körper zum Beispiel regulatorisch mehr Sauerstoff ausschöpfen und auch hier sinkt die gemischtvenöse Sättigung ab. Im Vergleich zur zentralvenösen Sättigung ist die gemischtvenöse aussagekräftiger, da sie eben auch die untere Körperhälfte mit in ihre Berechnung einbezieht. Was bringen mir aber jetzt all diese Werte? Wichtig ist in dem Fall wie immer, dass man die Werte nicht nur bestimmt, sondern auch interpretieren kann. Im Artikel, den ihr ja auch noch lesen könnt, wird es eine Tabelle geben, wie sich die unterschiedlichen Parameter je nach Erkrankung verhalten. Und exemplarisch möchte ich das für das Herzminutenvolumen, den systemischen vaskulären Widerstand und den Wettdruck mal kurz umreißen. Und zwar ist bei einer Rechtsherzinsuffizienz das Herzminutenvolumen vermindert, bei der Linksherzinsuffizienz auch und auch bei einem Volumenmangel. Allerdings ist das Herzminutenvolumen im septischen Schock erhöht.
Deutlich. Also.
Genau. Der systemische Widerstand ist bei einer Rechts- und Linksherzinsuffizienz sowie auch bei einem Volumenmangel erhöht und beim septischen Schock deutlich vermindert. Auch das sollte ja eigentlich, wenn man die Pathophysiologie hinter einer Sepsis verstanden hat, durchaus klar sein. Aber trotzdem ist es ja nochmal wichtig zu nennen. Der Pulmonary Capillary Wedge Pressure, also der Wedge-Druck oder pulmonale arterielle Verschlussdruck, ist bei einer Rechtsherzinsuffizienz gleichbleibend, bei einer Linksherzinsuffizienz erhöht, bei einem Volumenmangel erniedrigt und im septischen Schock auch erniedrigt. Genau, das Ganze kann man auch nochmal nachlesen. So kann man eben auch anhand der unterschiedlichen Parameter bestimmen, was für ein Krankheitsbild jetzt hier vorliegen könnte. Natürlich nicht pathognomonisch, aber ich denke, jeder versteht, was ich sagen will. Warum der PAC so diskutiert wird, ist vor allem, weil er eben eine sehr invasive Maßnahme darstellt. Hierbei muss man sich immer die Gefahren und Komplikationen ins Gedächtnis rufen, wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, mechanische Komplikationen wie eine Ruptur der Pulmonalarterie, eine Verletzung der Herzklappen, eine Verknotung des Herzkatheters. Es gibt auch Gefäßkomplikationen, die stattfinden können, wie zum Beispiel einen Lungeninfarkt. Bei versehentlichem Belassen in Wedge-Position hatten wir jetzt schon mehrfach eine Thrombophlebitis, venöse Thrombosen, arterielle Fehlpunktionen oder auch ein Pneumothorax sowie eine Luftembolie. Und die Infektion ist natürlich auch immer gegeben, Wechsel spätestens nach 7 Tagen, das Belassen des Katheters eigentlich nur wenige Tage. Bei uns wird es in der Regel 3 Tage belassen, um die Werte einmal zu bestimmen und dann hat man ja schon mal einen groben Anhaltspunkt, wo wir uns gerade befinden. Der PAC wird inzwischen häufig durch das deutlich weniger invasive PICO-Monitoring ersetzt und was man nun aus den Werten ableiten kann, ist insgesamt sehr individuell und muss natürlich auch nach den hausinternen SOPs oder irgendwie Vorgaben beachtet werden oder beziehungsweise gemacht werden. Dennoch können ein Algorithmus, den ich euch mit reingenommen habe, von den Kollegen Elgar et al., welche aus einem Paper der Critcare Medicine abgeleitet wurde, einige Hinweise geben. Und zwar geht es hier los mit der gemischtvenösen Sättigung. Ist die normal, machen wir erstmal nichts. Ist die erniedrigt, soll man sich nochmal die arterielle Sättigung anschauen. Ist die über 95%, gehen wir weiter Richtung Herzindex. Ist die zu niedrig, haben wir eine Hypoxämie, da sollte man die O2-Therapie und den PEEP erhöhen. Gehen wir jetzt bei aber einer normalen Sauerstoffsättigung weiter zum Herzindex, können wir uns einmal die beiden Äste angucken, normal bis hoch oder erniedrigt. Wenn wir einen normal bis erhöhten Herzindex haben, also über 2,5 Liter pro Minute pro Quadratmeter, schauen wir uns als nächstes den Hämoglobinwert an. Haben wir hier eine Anämie, also unter 8 Gramm pro Deziliter, sollte eine Bluttransfusion stattfinden. Haben wir über 8 Gramm pro Deziliter und wir haben Anzeichen für Stress, Angst oder Schmerz, sollte man eher eine Sedierung und Analgesie bevorzugen. Wenn wir jetzt vom Herzindex aus einen erniedrigten Herzindex haben, das heißt kleiner gleich 2,5 Liter pro Minute pro Quadratmeter, schauen wir uns als nächstes den PCVP an oder auch die Schlagvolumenvarianz. Hierbei ist ein PCVP von größer 18 mmHg eher als Herzinsuffizienz zu bewerten. Hierbei ist die Schlagvolumenvarianz kleiner als 12%. Dann sollte man Dobutamin erwägen. Wenn der PCVP unter 18 mmHg ist und die Schlagvolumenvarianz über 12%, haben wir eher vorliegend eine Hypovolemie und hier könnte man eine Volumen-Challenge, so schlagen es die Autoren vor, gegebenenfalls in Erwägung ziehen. Das ist natürlich nur eine mögliche Vorgabe und so könnte man verfahren. Da gibt es mehrere unterschiedliche Autoren, die immer wieder neue sozusagen Möglichkeiten.
Ich versuche diesen Algorithmus jetzt mal in einfachere Worte zu fassen.
Ja.
Also, man guckt sich zuerst die gemischtvenöse Sättigung an. Ist die gut? Also haben wir keine erhöhte Sauerstoffausschöpfung, nichts tun. Ist die erniedrigt? Gucken wir uns erstmal die arterielle Sättigung an. Wenn die normal ist, müssen wir weiter gucken. Wenn die erniedrigt ist, haben wir ja den Grund für die erniedrigte gemischtvenöse Sättigung, weil wir
zu wenig Sauerstoff haben.
Zu wenig Sauerstoff haben. Also müssen wir O2 oder PEEP erhöhen. Wenn wir jetzt also eine normale arterielle Sättigung haben, müssen wir uns fragen, wie ist der Herzindex? Also das heißt, wie viel pumpt unser Herz? Jetzt mal vereinfacht dargestellt. Wenn wir ein hohes Umsatzvolumen haben, dann gucken wir einmal, wie ist der Hämoglobinwert? Wenn der niedrig, also gucken wir in unsere BGA in dem Fall. Wenn der niedrig ist, dann pumpt das Herz viel, weil zu wenig Bluttransporter da sind.
Also Sauerstofftransporter?
Sauerstofftransporter natürlich. Wenn genug Sauerstofftransporter da ist, pumpt es wahrscheinlich viel, weil der Patient Stress hat und wir sollten ihn tiefer sedieren, beziehungsweise auch alte Patienten dürfen Narkose haben. Und wenn das der Herzindex niedrig ist, dann pumpt unser Herz zu wenig und dann haben wir das, jetzt kommen die Werte, mit denen ich auch, die zu paraphrasieren, meine Probleme haben, aber dann kommen wir in den Bereich, machen wir Herzinsuffizienztherapie oder Volumentherapie.
Sehr gut. Ja, im Endeffekt kann man es so zusammenfassen. Wichtig ist, immer hausinterne Standards beachten oder natürlich auch SOPs, falls ihr die habt. Und das Ganze natürlich auch irgendwo immer in Zusammenschau der restlichen klinischen Werte und Parameter und des Patienten immer in Einklang zu bringen. Also keine Parametertherapie. In einem Review von Litton et al. Wurden noch weitere Methoden zur Volumenbestimmung vorgestellt, welche aber in Deutschland eher weniger verbreitet sind, sodass ich die jetzt nicht alle nochmal explizit aufgelistet habe, aber man kann das natürlich in meinen Quellen noch nachlesen. Und insgesamt war das ja schon ganz schön viel, sodass ich nochmal kurz und knapp zusammenfassen möchte, was so die Punchlines unseres heutigen Themas sind. Welche Mittel stehen einem unter anderem zur Verfügung, um den Volumenbedarf eines Patienten, einer Patientin zu überprüfen? Hier ist es so, also wir hatten erstmal besprochen, indizierte Werte verbessern die Vergleichbarkeit, kalibrierte Werte werden mittels einer Kombination aus Pulskonturanalyse und Verdünnung, also Dilution des Blutes bestimmt. Wir haben die Möglichkeit eines Passive Leg Raise. Hier denken wir an 45 Grad, dass wir das Bett bewegen und nicht den Patienten, die Patientin selbst, und an das durchgehende kontinuierliche hämodynamische Monitoring, welches obligat ist. Die Volumen-Challenge, hier auch das hämodynamische Monitoring beachten und bei fehlender Resonanz kein weiterer Versuch einer Volumen-Challenge durchführen. Dann haben wir das Ultraschall, wobei wir die Echokardiographie mit TTE oder TEE als Möglichkeit haben, sowie auch den Schall der Vena Cava. Dann haben wir die Möglichkeit, mittels arterieller Druckmessung SVV und PPV zu bestimmen. Hierbei ist aber die Einschränkung nur bei Sinusrhythmus und invasiver Beatmung von mindestens 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, was mehr ist als das, was wir eigentlich machen würden. Dann haben wir noch weitere Parameter, die durch nicht kalibrierte Verfahren wie zum Beispiel MostCare oder Edwards Monitoring bestimmt werden können, wie zum Beispiel Herzminutenvolumen, SVV, PPV, DP, DT, die SVRI, die Elastizität der Arterie und den Hypotension Prediction Index. Und dann haben wir die kalibrierten Verfahren wie PICO und PAC. Beim PICO ist es ein Thermodilutionsverfahren, welches eigentlich am häufigsten verwendet wird, hierdurch die Verdünnung und dadurch die Ermittlung der spezifischen Werte. Das ist weniger invasiv im Vergleich zum PAC und man braucht aber eine zentrale Arterie und einen eigenen Katheter, der notwendig ist. Und zusätzlich zu den oben genannten hat man hier auch eine echte Bestimmung von SVRI, dem extravasalen Lungenwasser und dem globalen enddiastolischen Index. Sowie auch beim PAC, da hat man zusätzlich noch den PAP, also den pulmonalen arteriellen Druck und den Wedge-Druck sowie auch die gemischt venöse Sauerstoffsättigung. Hierbei ist aber die strenge Indikation zu beachten. Und unabhängig vom Verfahren, wie immer in Zusammenschau mit der Klinik der PatientInnen, Laborwerten oder auch dem zeitlichen Verlauf bzw. der Dynamik im OP oder auf der Intensivstation, wie zum Beispiel Blutung aus Drainagen oder Tamponaden, die man natürlich immer mit beachten muss.
Vielen, vielen Dank für diesen, wir haben es vorhin schon gesagt, aber für diesen Deep Dive in erweitertes hämodynamisches Monitoring. Ich fand es super spannend, sowohl beim Lesen als auch jetzt nochmal beim Zuhören. Und auch wenn das ein super, super komplexes Thema ist und ich habe bei weitem nicht alles verstanden von dem, was dieses Thema hergibt, muss man einfach sagen, wenn man Intensivtherapie auf hohem Niveau machen will, muss man eins dieser Verfahren, sicherlich nicht alle, aber eins dieser Verfahren sicher beherrschen. Davon bin ich überzeugt, wenn ich ehrlich bin.
Auf jeden Fall, ja.
Weil es einfach dann doch immer wieder die Situation gibt, wo man ohne nicht auskommt. Ja, gerade bei diesem Thema will ich nochmal sagen, also wir haben ja beide unsere Hauptthemen als Artikel verfasst, aber guckt in diesen wunderbaren Artikel von Dana mit vielen, vielen Grafiken, wo man sich viele Sachen noch einfach mal bewusster machen kann.
Ich glaube, mit den Grafiken wird es einfacher zu verstehen als jetzt rein gesprochen. Deswegen habe ich mir damit auch relativ viel Mühe gegeben, dass man das einfach nochmal bildlich sich vorstellen kann, gerade auch das extravasale Lungenwasser oder auch das intrathorakale Thermovolumen, dass man einfach da versteht, was ich damit meine.
Genau, also wenn ihr euch gerade durch Zufall auf den EDIC oder die Spätsintensiv vorbereitet, Podcast und Artikel, und dann seid ihr auf dem Thema, glaube ich, gut vorbereitet.
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich hoffe, dass ich zumindest einen Einblick in das Thema geben konnte und hab nach bestem Wissen und Gewissen mit sehr, sehr vielen Quellen versucht, euch das verständlich rüberzubringen.
Ja, das hast du.
Gut. Achso, ganz kurz, ich muss mich hierbei, weil es wirklich viele Leute gegengelesen haben, echt nochmal bedanken. Und zwar an das komplette Pin-Up-Docs-Team, wie immer. Wir machen ja immer ein internes Review-Verfahren, was ich super gut finde. Dann aber auch noch zusätzlich an KollegInnen, wie meine Kollegin Tine Geig, die Ruschi, die Julia, die Silke und viele, viele mehr, die mir Tipps gegeben haben und ganz viele meiner Entwürfe auch nochmal gegengelesen und verbessert haben. Und zusätzlich ist mein Papa natürlich immer derjenige, der nochmal über die Rechtschreibung drüber guckt.
Auch von mir an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ja, und ein Codewort brauchen wir noch.
das Codewort für den hämodynamisches Monitoring-Teil.
Das zweite Codewort?
Das zweite Codewort, genau, ist gemischt venöse Sättigung.
Okay, super. Und damit sind wir auch mit nur zwei Themen, zugegebenermaßen sehr umfassenden Themen.
Große Themen, ja. Ich habe es angekündigt.
Bei fast 4 Stunden Podcast, nicht ganz. Und es hat wieder riesig Spaß gemacht.
Ja,
wenn,
auch, ja.
Wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie ihr, dann bewertet uns auf iTunes, Spotify, Deezer oder Google Podcasts. Bitte, bitte, wenn hier was falsch ist, ihr es toll findet oder sonst auch ihr noch sonst wie Anmerkungen habt, dann kontaktiert uns über Twitter, über Facebook, auf unserer Homepage, über TikTok oder über Instagram. Wir versuchen alle, nein, wir beantworten alles eigentlich schriftlich, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert. Hier im Podcast, es sind mittlerweile so viele Kommentare, dass wir nur die reinnehmen, die wir für wirklich wichtig erachten. Das es soll keine Zensur sein, sondern einfach diese Folge sonst nicht sprengen oder die Folge nicht sprengen.
Wir sprengen die ja selbst schon.
Das können wir selbst. Da brauchen wir euch nicht für. Genau. Ansonsten gibt es CME-Punkte. Ihr hattet 4 Codewörter in diesem Podcast. Die habt ihr euch gemerkt oder aufgeschrieben und gebt sie auf unserer Homepage unter CME in das entsprechende Formular ein, unter der entsprechenden Folge. Richtige Folge auswählen. Manchmal sind auch 2 Folgen online. Und dann könnt ihr eure EFN-Nummer da eingeben und dann schreiben wir eure dann leiten wir das Ganze an die Ärztekammer Niedersachsen weiter. Danke an Timo. Und dann bekommt ihr eure CME-Punkte. Wenn ihr Rettungsfachpersonal oder aus der Krankenpflege kommt, könnt ihr eine Teilnahmebescheinigung über den gleichen Weg erlangen. Dann müsst ihr nur ein Häkchen mehr setzen. Ja, und ihr könnt uns neben euren Sternchen noch, was immer ihr für richtig haltet, in den Hut werfen. Das geht über den Fördern-Button, den ihr auch auf unserer Homepage habt, wo ihr draufklicken könnt und es dann über PayPal, was immer ihr für richtig haltet, in den Hut werfen könnt. So, mein Monolog wieder zu Ende gebracht und Johannes ist leider schon gerade in der Übergabe, wenn ich auf die Uhr gucke. Und von daher sagen Dana und ich euch schönen Abend noch.
Und oder wann auch immer ihr uns hört.
Genau, stimmt. Das ist aber ja, Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.